Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überblick, der Podcast rund um Supervision und Beratung. Wir grüßen alle, die uns zuhören. Wir, das sind
Tina Heidmann, Lehrende an der Uni Bielefeld und Supervisorin aus Gütersloh.
Und Henning Schnieder, Lehrender an der Hochschule Emden-Lehr und Supervisor aus Bremen. Hi Tina.
Hi.
Hi. Wir wollen heute rund um das Thema Containing, Halten und Gehalten werden sprechen mit unserem Gast, den ich gleich einführen werde. Und ich habe vorher eine Frage an dich. Wann hast du dich das letzte Mal in einer beruflichen Situation gut gehalten gefühlt?
Das letzte Mal gut gehalten gefühlt. Das ist ja nicht so einfach, weil ich glaube, manchmal kriegt man es gar nicht so mit. Ne? Manchmal sind es ja so kleine Situationen. Und wo ist es mir denn wirklich begegnet und aufgefallen? Ja, Henning, da fällt mir eigentlich eine Situation ein. Da war ich irritiert wegen etwas, was mit der Dissertation zu tun hat. Es gab ein Gespräch, was dazu geführt hat, zu der Irritation. Und das ist jetzt auch noch nicht lange her. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und da habe ich eigentlich irgendwie auf einmal wieder alles in Frage gestellt. Also ob ich das überhaupt kann, ob ich das tun sollte, ob ich da richtig bin an der Uni, ob ich überhaupt eine Wissenschaftlerin bin oder sein darf. Also diese ganzen Inferioritätsgefühle und Imposter-Phänomen-Gefühle, die dann da plötzlich hochkamen. Und dann habe ich dich spontan angerufen. Und das war der Moment, also unser Telefonat. Da habe ich mich gut gehalten gefühlt.
Aha, interessant. Ja, ich erinnere mich an das Telefonat. Und kannst du dich noch erinnern, also was genau ich vielleicht getan habe, wo du im Nachhinein, wenn man das jetzt als Fallvignette aufschreiben würde, in meiner Gesprächsführung dir das Gefühl vermittelt hat, dass du dich gehalten gefühlt hast?
Also erstmal, aber das haben wir natürlich auch perfektioniert, weil wir beide ja zusammen in der Barlind-Gruppe waren, in der Master-Supervisions- Ausbildung zum Supervisor, Supervisorin und die Art und Weise, wie wir dann miteinander sprechen, das ist ja immer ein ähnlicher Ablauf. Also man hört erstmal, wo ist der andere, wo ist die andere und dann ist, glaube ich, immer erst dieses Element von Anerkennung des Gefühls und das erleichtert es mir ja schon zu wissen, ich bin hier okay. So, das ist ja der erste Schritt. Das ist okay, dass ich das denke und dass ich das fühle, das ist völlig in Ordnung. Und der zweite Schritt dann so ein bisschen zu graben und hinzugucken, also ist es jetzt eine angemessene Reaktion eigentlich? Also worauf reagiere ich jetzt eigentlich? Ist es wirklich diese Situation oder ist es was Altes, was sich hier reaktualisiert? Und das war ja in dem Fall so. Und während wir so geredet haben und zusammen überlegt haben, was könnte es sein, was halt so miteinander dann auf den Weg machen, was könnte es sein und so Bilder in den Raum werfen und ne, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns schon lange kennen. Und da hatte ich dann plötzlich einen Geistesblitz und wusste, das ist jetzt hier eine Übertragung. Hier passiert mir etwas, was ich kenne und von dem ich aber nicht gedacht hätte, dass es mich nochmal einholen könnte, weil ich doch schon so oft darüber nachgedacht habe und es doch schon so durchreflektiert hatte. Und dann hat es mich doch an der Stelle eingeholt. Und in dem Moment, wo ich das wusste, war es auch okay. Also dann konnte ich das auch gehen lassen. Also das war dann eine sofortige Beruhigung, die er noch eingesetzt hat. Das ist das, was funktioniert hat.
Okay, interessant. Und gibt es bei dir, wenn du so von Grundemotionen sprichst oder wenn wir von Gefühlen sprechen, bestimmte Gefühle, bei denen du im beruflichen Kontext merkst, mit denen die kannst du besser in dir halten oder nicht so gut, so in der Tendenz?
Also womit ich ganz gut umgehen kann, das sind Zuschreibungen, von denen ich weiß, also das passiert ja ständig, ne? Also ständig wird einem irgendwas zugeschrieben, Persönlichkeitsattribute oder ähnliches. Finde ich relativ normal für soziale Kontexte, weil Menschen halt interpretieren. Und immer dann, wenn ich weiß, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, bin ich sehr locker und entspannt. Weil, also warum soll ich mich jetzt hier ärgern, wenn ich weiß, das ist jetzt gerade nicht meins, ne? Da hat die es falsch eingeschätzt, das macht nichts mit mir. Dann gibt's aber so Punkte, die, wenn es so eine Dimension annimmt, wo ich mich nicht erkannt fühle, wo ich etwas ganz unfair finde, wo dann auch Handlungen zum Beispiel daraus resultieren, die mit einer Fehleinschätzung meiner Person zu tun haben, da gelingt es mir, glaube ich, nicht immer ganz gut. Also ich merke dann zumindest innerlich eine Reaktion. Manchmal kommt das auch raus, meistens kriege ich das ganz gut eingefangen, aber ja, kommt manchmal. zeigt sich das. Ja.
Ah, okay, interessant.
Ja, jetzt du.
Ja, also bei einer Situation, wo ich mich gut gehalten gefühlt habe, muss ich auch an eine Situation denken mit dir. Ist schon ein bisschen länger her. Ich war in einem Teamsupervisionsprozess und wir haben, es ging zum Ende. So, zum Ende des Jahres und ich hatte in der vorangegangenen Supervision die Frage gestellt oder das Team gebeten zu überlegen, ob sie weiter mit mir machen wollen im nächsten Jahr. Und ich bin da rausgegangen und auch zur nächsten Sitzung wieder hingefahren mit dem sicheren Gefühl, wir arbeiten weiter zusammen. Ja, also ich hätte mein nächstes Gehalt darauf verwettet, dass die Ja sagen. So. Und in der Supervisionssitzung dann habe ich dann zum Ende gefragt, wie es denn aussehen würde, ob sie sich Gedanken gemacht hätten, ob sie im kommenden Jahr mit mir weiterarbeiten wollen. Und die haben Nein gesagt. Und das
Ja.
war also gefühlsmäßig etwas in der Supervision, was ich so noch nicht hatte. Also es war, als wenn mir jemand also psychisch eine reinhauen würde, ja. Und ich wusste überhaupt nicht, also wieso das so passiert ist. Und habe mich dann wieder ins Auto gesetzt. Und normalerweise kriege ich es relativ gut hin, im Auto oder auf dem Fahrrad oder im Zug dann solche Sachen nochmal zu durchdenken, zu durchfühlen und mit mir zu besprechen. Aber das war ein Punkt, das habe ich nicht lange ausgehalten und habe dann relativ schnell dich angerufen.
Ja,
So.
ich erinnere mich. Ich war im Auto unterwegs, dann haben wir
Ja, genau,
telefoniert.
ich auch so. Und weil ich mich überhaupt nicht selbst beruhigen konnte, ich war so total verstört von meiner Fehleinschätzung. Das hat mich, glaube ich, total verstört. Und was mir dann auch, das weiß ich noch, vor allem geholfen hat und mich beruhigt hat, waren, also du hast sehr empathisch darauf reagiert, auch in deiner Supervisorenrolle, und für mich auch sehr alltagssprachlich sozusagen rübergebracht, wie es mir geht. So, und das hat bei mir zu einer Beruhigung geführt, auch wenn es noch sehr viel länger gedauert hat. Wir haben ja noch öfter darüber gesprochen, bis ich das tatsächlich verstanden habe, was da sozusagen passiert ist. Wir haben, glaube ich, auch noch mal eine Intervision dazu gemacht. Ja, aber das war so das letzte Mal, wo ich sage, also das fiel mir gerade ein, wo ich mich gut gehalten gefühlt habe. Und das soll ja das Thema für heute sein. Wir haben uns dafür einen Gast eingeladen. Er ist ehemaliger Professor Doktor, er ist Sozialwissenschaftler und Jurist. Nee, immer noch Professor Doktor, aber nicht mehr im Amt, glaube ich. Ist Sozialwissenschaftler und Jurist, hat Leitungserfahrung im Justiz- und NGO-Bereich und als Leiter eines Fachhochschulstudiengangs für Public Management. Und aktuell ist er Lehrender, Organisationsberater, Supervisor und Coach mit Schwerpunkten im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie im öffentlichen Sektor. Herzlich willkommen, Wolfgang Kratz.
Hallo,
Wolfgang.
grüß Gott. Hi.
Wolfgang, ja, auch an dich die Frage, die wir uns gerade gestellt haben. Wann hast du dich das letzte Mal im beruflichen Bereich gut gehalten gefühlt?
Also ich möchte zunächst noch einen Kommentar zu eurem Dialog abgeben. Ihr habt jeweils Antworten gegeben, die dem Konzept des Containings, über das wir jetzt dann reden werden, entsprechen. Aber die Frage, wann hast du dich das letzte Mal gehalten gefühlt, ist eine Verkürzung. Also ich bringe vielleicht ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich habe, wie ich Anstaltsleiter im Maßregelvollzug war, Gruppenwanderungen mit Insassen gemacht, war einmal bei schlechtem Wetter eine Bergtour. Und es war jemand schon etwas erschöpft und dann sind wir noch gegangen, rechts die Felswand, links eine steile Schotterflanke, schlechte Sicht und der war so fertig, dass er nicht weitergehen konnte, der Ossi. Und ein Beamter hat ihn vorne genommen an der Hand und ich hinten und so haben wir ihn geleitet an einen Punkt, wo wir gerastet haben. Und nachdem er sich erfangen hat und ich ihn gefragt hat, warum er so fertig war, hat er gesagt, ja, ich habe voll die Panik gehabt und immer wenn ich die Panik habe, fange ich an zu toben. Das habe ich gut nachvollziehen können. Das hat er uns einige Male inszeniert. Und nachdem ich irgendwas aufführe oder auch mich selbst verletze, fühle ich mich dann besser. Und in der Situation konnte ich das nicht und war auf euch angewiesen. Und das hat mich noch mehr fertig gemacht. Ne? Also, das ist also ein Halten jetzt im konkretistischen Sinne gewesen.
Aber häufig auch in Beratungssitzungen, in therapeutischen Situationen versucht man jemanden zu entlasten und das ist halten. Ne? Während Containing ein komplexerer Prozess ist und wann ihr schildert, dass da einerseits bei euch emotional was war und andererseits Bilder entstanden sind und auch ein Nachdenken möglich war, dann geht es genau um das. Ne? Ja, wann habe ich mich das letzte Mal gehalten gefühlt? Ja, ich habe mit einem Kollegen, mit einem sehr großen Team gearbeitet und wir haben uns ein bestimmtes Moderationskonzept zugelegt. Das war eher ein Workshop-Design, mit dem wir sehr rasch durchgebrochen sind. Dann haben wir einen Open Stuff gemacht. Das heißt, wir haben uns vor den Anwesenden ausgetauscht und haben uns einmal gesagt, wie es uns geht in der Situation. Und ich habe mich das getraut, weil ich mit dem Kollegen eine jahrzehntelange Verbindung habe. Und dann haben wir uns gemeinsam hineinversetzt, warum die Teilnehmer, ja, dass wir die Teilnehmer auch als angespannt und zornig erleben und warum das so ist und wie wir damit umgehen könnten. Und dann haben wir dieses Setting aufgelöst und haben den Teilnehmern gesagt, sie haben uns jetzt zugehört und was sagen sie dazu? Das war dann der Start für eine einigermaßen produktive Session.
Du hast vorhin gesagt, das ist beim Containing, wenn ich davon spreche, dass es nur um das bloße Halten, Aushalten geht, dass das den Begriff nicht ganz trifft. Du hast gesagt,
Ja.
also was Aktiveres ist. Ist das richtig?
Ja, und es ist vor allem etwas, wo sich in mir selbst was tut. Ne? Also Container stammt von Wilfried Bion, einem Psychoanalytiker, und der sagt, ein Säugling ist seinen Emotionen ausgeliefert, er kann die nicht verarbeiten, er schreit einfach. Ne? Und wenn ihn die Mutter aufnimmt und streichelt und hält, oder auch der Vater, im Äußeren merkt man diese körperliche Zuwendung, die beruhigenden Worte, und man merkt, das Kind wird dann ruhiger. Und da spielt sich aber im Inneren der Mutter oder des Vaters was ab. Zunächst also ja, Verwirrung, Ängste, wie lang wird der kleine Peter jetzt schreien, ne? Zum Teil auch Ärger, ne? Eigentlich sollte ich was anderes tun und jetzt plärrt er schon wieder. Und dann beruhigt sich aber die Mutter und denkt sich, ja, ich bin ja da für das Kind. Und indem sie sich selbst beruhigt, strahlt sie auch nonverbale Signale aus, die eben über das bloße Halten hinausgehen. Und in einem kontinuierlichen Prozess ermöglicht es dem Kind, seine eigenen Affekte zu regulieren. Also das ist das, was man als Verdauen bezeichnet. Das heißt, wenn ich jemanden gegenüber Containing betreiben will, muss ich mich innerlich damit auseinandersetzen, welche Gefühle erweckt diese Situation in mir, muss in der Lage sein, diese Gefühle zu verarbeiten, also zum Beispiel die Verärgerung, dass meine Intervention nicht angenommen wird, ja, muss durchaus auch, das ist natürlich bei Babys nicht möglich, aber unter Erwachsenen, also Vermutungen anstellen, welche Gefühle die anderen haben und sie einladen, ihre zu sagen. Und das ist also dann eine psychische Verdauungsarbeit mit dem Ziel, eine psychische Regulation zu erreichen.
Wird auch Reverie genannt, ne? Dieser Prozess, dieser Schritt des Zurückgebens dann, nachdem es verdaut wurde, vorverdaut sozusagen, und dann wird es zurückgegeben, Reverie, ne?
Ja, naja, also Reverie ist ein bisschen was anderes. Geht es nicht um Geben, Zurückgeben, sondern das führt nach Grimaldi zum zweiten Element von Containing, nämlich dem Träumen. Ne? Und wenn man sagt, es geht um Träumen, löst es meistens zunächst also Verwunderung aus. Und tatsächlich hat Bion schon gesagt, dass also Träume ein konstitutiver Prozess unseres psychischen Systems sind und nicht nur im Schlaf, sondern auch untertags stattfindet. Das hat mittlerweile die Neurobiologie sehr schön erforscht und dargestellt. Man spricht vom Default-Modus-Network oder Default-Netzwerk-Modus. Das heißt, man hat geschaut, was macht eigentlich das Gehirn, wenn es nichts macht. Ne? Also zum Beispiel im Labor zwischen schwierigen Aufgaben in der Pause, und da ist man drauf gekommen, es ist höchst aktiv. Und verschiedene Hirnzentren, die für Selbstreflexion, Beobachtung der anderen, Zukunftsplanung, emotionale Verarbeitung zuständig sind, arbeiten da. Ne? Und unter Reverie versteht man, dass man, kommt eben aus der Psychoanalyse, der Therapeut, Beyond without memory and desire, also ohne dass man denkt, was war, und ohne dass man jetzt bestimmte Absichten verfolgt, das einfach auf sich einwirken lässt, dann fällt einem was ein und das verbalisiert man. Und wenn das glückt, entsteht also eine Reverie-Situation, wo also, sage jetzt, Berater und Klienten sich gestatten, ihre Gedanken schweifen zu lassen und zu schauen, welche Einfälle entstehen da. Und das ist dann eine höchst kreative Situation.
Aha, ich habe gerade, also wenn ich daran denke, wenn du sprichst von inneren Prozessen, einen inneren Raum aufmachen, wo ich Gefühle einer anderen Person verstehe, also fähig zur Introspektion in der Situation bin, das bedeutet ja auch für mich, also ich brauche ja dann sowohl in der Beratung oder du hast die Mutter beschrieben, die Mutter muss ja in einem ganz besonderen Zustand sein, um das von dem Säugling zu verstehen. Oder ich muss, wenn ich an heute Morgen daran denke, dass ich meinem 4-jährigen Sohn erklären wollte, dass es noch gefühlt kein Frühling draußen ist und er bitte seine Winterjacke einzieht. Ja, und ich auf die Uhr geguckt habe und los musste, weil ich noch eine Podcastaufnahme habe. Fiel es mir also innerlich deutlich schwieriger, mich jetzt in seine Bedürfnisse und Gefühle hineinzuversetzen, als wenn es Wochenende gewesen wäre und ich gesagt hätte, dann gehen wir halt eine halbe Stunde später. Ne, du kannst ja noch mal kurz testen, wie draußen das Wetter ist. Du brauchst gerade offensichtlich deine Autonomie, das ist ganz wichtig. Und das handeln wir jetzt irgendwie zusammen aus. Also was ich damit sagen will, in der Beratung haben wir ja auch nur begrenzt Zeit. Also wir haben eine Stunde oder anderthalb. Und ich kenne das von mir so innerlich. Ich lasse eine ganze Zeit lang laufen und denke, oh, da muss jetzt, also, ne, da passiert so viel gerade hier. Wie kriege ich jetzt in 90 Minuten hier irgendwie was Konstruktives auf die Beine gestellt. Und ich erlebe das bei mir so als einen wichtigen Punkt zu, also wie lange muss ich das hier noch containen und verstehen und wann muss aber auch irgendwas sozusagen im Außen passieren? Ja, könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine, diesen inneren Prozess?
Ja, diesen Druck,
Ja.
ne, den kann ich auch total nachvollziehen. Aber ich frage mich gerade, also ich habe den Wolfgang eben so verstanden, dass es Containing eben nicht nur das Halten und Aushalten ist, ne? Das ist eben der eine Teil, der erste Teil, also dass man sozusagen nicht, also dass man ein unzerstörbares Objekt ist für die Projektionen und die Affekte der anderen. Das ist dieser erste Schritt des Haltens. Aber dass danach ja noch was anderes passiert oder passieren sollte, damit dieser Begriff des Containing passt oder angemessen ausgefüllt wird. Und da finde ich gerade deine Frage auch total wichtig, Henning, weil genau, wann ist denn eigentlich der Punkt, wo man mit dem auf sich einwirken lassen, also diesem reinen Halten in Supervisionsprozessen, weil wir sind nicht in einem therapeutischen Setting, in einem Supervisionsprozess, wo man dann eigentlich sozusagen das umlenken muss und in eine andere Richtung gehen muss, damit am Ende die Supervisanten mit etwas rausgehen können. Weil das ist ja dann eigentlich der Auftrag. Also die kommen mit einem Anliegen, da soll etwas besprochen werden, etwas beraten werden, und die wollen am Ende etwas haben, mit dem die weitermachen können. Ne? Manchmal reicht es dann, dass etwas strukturiert ist, etwas verstanden ist, aber manchmal wollen die ja auch Handlungsoptionen erarbeitet haben. Also da müssen wir irgendwann hinkommen. Und Ich habe mich gerade, auch als ich dir, Wolfgang, so zugehört habe, mich gefragt, also wie gut kann man denn wirklich dieses Konzept des Containing auf Supervision anwenden? Also du hast es ja gemacht, wir sprechen ja mit dir, weil du einen Artikel geschrieben hast in der Zeitschrift Supervision genau darüber und ganz viele Fallbeispiele ja auch zur Verfügung gestellt hast. Und gleichzeitig ist es für mich in meiner Praxis immer etwas, über das ich nachdenke. Und zwar genau aus dem Grund, den Henning gerade genannt hat. Also wann ist eigentlich was, wann dran? Und wie verhalte ich mich angemessen in einem supervisorischen Setting, wo es eben um Arbeit geht, wo es nicht um Aufarbeitung, ne, von psychischen Konstrukten geht, wo ich aber natürlich merke, jemand ist gerade in der Übertragung und da sind jetzt starke Affekte. So, und das stellt mich auch vor Herausforderungen. Insofern, Henning, würde ich mich da anschließen. Also wann macht man damit was, ne?
Also es geht selbstverständlich um schwieriges, konflikthafte, belastende Situationen der besonderen Art. Es gibt ja, würde ich sagen, Gott sei Dank auch Supervisionssitzungen, wo es darum geht, was gemeinsam zu entwickeln, einen Fall zu analysieren. Aber ja, wenn da die Wolken tief hängen, und die ratlos sind, dann spielt sich bei mir typischerweise die Sache so ab, dass ich halt so meine Fragen stelle, denke, ja, das ist ja wirklich ein Wahnsinn, ne? Und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und mittlerweile habe ich erfahrungsbedingt schon noch gleichzeitig eine gewisse Gelassenheit und Vertrauen in mich. Das wird sich schon ein Stück auflösen. Und tatsächlich an einem bestimmten Punkt, da habe ich eine Idee, wo man ansetzen könnte, beziehungsweise wo ich ansetzen kann. Und versuche dann eine bestimmte Frage zu stellen oder biete Hypothesen an. Ne? Also zum Beispiel in dem Artikel ein Fallbeispiel hat in der Psychiatrie gespielt, wo eine Krisensupervision, also das waren ziemlich in den Seilen, und die haben es mit einem Patienten zu tun gehabt, der immer wiedergekommen ist, von der Polizei gebracht und in einem Ausmaß agiert hat, also sich nackt ausgezogen hat, getobt hat, dass sie genötigt waren, ihn am Bett zu fixieren, wobei er jeweils vorher das verlangt hat und das hat man ihm verweigert, weil das gegen das ethische Selbstverständnis dieser Abteilung war. Und ich habe aber dann gefragt, naja, und was wissen Sie sonst über den Patienten und wie lebt er eigentlich so? Und da hat sich dann herausgestellt, dass dieser Patient einem Studium, sogar einem einschlägigen Studium nachgeht, im Familienverband, sogar auch eine stützende Rolle gegenüber anderen hat und dann aber jeweils nach einigen Wochen oder ja, meistens nach einigen Wochen landet er via Polizei auf der Psychiatrie und es beginnt wieder dieses, kann man sagen, sadomasochistische Spiel. Ne? Und in mir ist dann plötzlich die Idee aufgestiegen, naja, das ist jemand, der, ohne jetzt gleich Diagnosen zu verteilen, massive psychische Probleme hat, in einem gewissen Ausmaß aber zur Selbstregulierung fähig ist, dann aber an Kipppunkte kommt, dann im öffentlichen Raum so auffällig wird, dass er auf die Psychiatrie kommt, wo er halt dann alles Negative ausagiert. Nachdem das dort eine Zeit lang gelaufen ist, hat er sich soweit seine negativen Anteile einmal zu einer, ja, in den Hintergrund gebracht, dass er wieder in seinen normalen Bezügen, Familie, Studium, Freunde funktionsfähig ist. Was natürlich eine Form des Missbrauchs der Psychiatrie darstellt, ne? Wobei auch gerade diese Formulierung Missbrauch durchaus so also gut angenommen werden konnte. Ne? Ja, wobei sich gezeigt hat im Verlauf zwei weiterer Sitzungen, dass das zwar eine gewisse Entlastung gebracht hat, aber nach wie vor die Belastung ziemlich hoch ist. Und ich auch als Supervisor durchaus so meine Zweifel gehabt habe, ne? Wie gut habe ich da wirklich gearbeitet und was hätte ich noch tun können, mich auch beraten habe und war sicher auch ein gewisses Resonanzphänomen, dass ich also die Überforderung der Abteilung aufgenommen habe und sie nicht ganz verdauen konnte. Ne?
Den Unterschied finde ich gerade auch nochmal total wichtig. Also was passiert eigentlich in mir drin während des Containings? Also
Ja.
ne, genau dieser Prozess des Verdauens. Jetzt hast du das eigentlich total schön, finde ich, beschrieben. Nämlich genau die Gefühle, die dann bleiben und von denen ich mich sozusagen nicht ein Stück weit distanzieren kann, also die einfach betrachten kann, sondern die ich wirklich fühle und auch ausagiere. Das sind die unverdauten Gefühle, die bei mir dann sind sozusagen. Und eigentlich ist es aber meine Aufgabe, so habe ich dich jetzt gehört, das Verdauen erstmal zu übernehmen, oder? Um containen zu können. Und wenn das
Ja.
nicht gelingt, dann ist es, nicht gehalten. Dann ist es ja, dann agiere ich mit, dann inszeniere ich mit sozusagen.
Ja, beziehungsweise ich ziehe das dann auf eine Ebene, die unverfänglich ist und weiche dann aus. Ne?
Aha. Und
Gerade
ist es das, wenn ich nochmal fragen darf, ich fand die Frage von dir, Tina, total wichtig. Ich habe das auch so verstanden. Also wenn ich das vorverdaue, bevor ich es irgendwie zurückgebe, bedeutet das auch tatsächlich, dass ich mitfühle, ja? Also das ist kein bloßer kognitiver Prozess, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, Sie haben Angst, ich könnte mir vorstellen, Sie sind ärgerlich. Wenn ich das selbst nicht fühle, wäre das nicht unter dem Konzept Container Contain zu verstehen, sondern als bloße kognitive Mentalisierung?
Ja.
Wobei ich mich dann auch fragen würde, warum fühle ich nichts und was hat das jetzt damit zu tun?
Ja,
Wobei
absolut.
es ja, glaube ich, nicht möglich ist, dass es in einem nichts auslöst, ne? Wenn man so eine heftige Situation erzählt bekommt. Also ich denke also an die Spiegelneuronen. Ne? Also das läuft in mir. Die Frage ist nur, wie sehr lasse ich das in mir zu oder versuche ich es abzuwehren, abzuspalten.
Ich habe jetzt gerade gedacht, während wir so sprechen, wir benutzen ja ein bisschen selbstverständlich jetzt so bestimmte Begriffe aus der Psychoanalyse. Da weiß ich gar nicht, ob alle, die zuhören, die auch kennen und verstehen. Vielleicht ist es nochmal wichtig, dass wir so die eine oder andere Definition nochmal einwerfen. Also, was ist Übertragung, was ist Projektion? Ne? Vielleicht müssen wir auch ganz kurz noch sagen, was ist ein Objekt nach der Psychoanalyse, damit es überhaupt verstehbar wird, was wir hier sagen.
Ja.
Ne? Wolfgang, zum Beispiel, was ist das innere Objekt? Vielleicht fangen wir da an, dass man überhaupt über Objektbeziehungen einmal spricht.
Naja, das innere Objekt ist das, was man verinnerlicht hat an Erfahrungen mit frühen Objekten. Und wenn das innerliche Objekt gut ist, weil man eine haltende Mutter, einen haltenden Vater gehabt hat, gibt es auch ein gutes Objekt. Ja, und wenn das innere Objekt schlecht ist, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann hat man eine hohe Neigung, das zu reinszenieren. Also da gibt es das schöne Beispiel von Gunther Schmidt, glaube ich, ne? Der Oberarzt, also bei seinen Patienten geachtet, von seinen Mitarbeitern geschätzt wird, zum bei uns sagt man Primar, also Abteilungsvorstand gerufen, wobei Primar ja schon was ausdrückt. Ne? Und während er 20 Meter über den Gang geht, macht er innerlich eine weite Reise zurück und geht hinein mit dem Gefühl, jetzt wird mich der Papa hauen. Ne? Das kann sein, dass er demütig, unterwürfig hineintritt. Es kann aber auch sein, dass er mit einer hohen Konfliktbereitschaft hineingeht. Und das bezeichnet man als Übertragung. Das heißt, ich habe jetzt bewusst eine nicht therapeutische Situation gebracht, dass dieser Oberarzt gegenüber dem Chefarzt, der, so sagt ihr, seine frühen Beziehungserfahrungen überträgt. Ne? Und dann ist die Frage, was macht das mit dem Chefarzt? Ne? Bleibt er zunächst ruhig, ne? Oder wird er zornig? Und nehmen wir an, der Oberarzt ist zwar fachlich sehr gut, hat aber ein massives psychisches Problem, dann kann es zu einer speziellen Form der Projektion kommen, nämlich dass er seine negativen Gefühle auf das gegenwärtige Objekt, also den Chefarzt, wirft, nämlich die sogenannte projektive Identifikation. Das heißt, er setzt Handlungen und setzt das Gegenüber, also dem Chefarzt, einen psychischen Sog aus, indem der plötzlich sich anders verhält als sonst. Also man kann dazu zwei Bilder bringen. Das Elegantere ist, ne, der Chefarzt hat sein Klavier, auf dem er spielt, sein psychisches Klavier in einer bestimmten Form, wie es gestimmt ist. Und plötzlich greift ihm jemand in die Tasten hinein und spielt eine ganz andere kakophone Melodie. Ne? Und wann er das bemerkt, kann er damit umgehen. Ne? Wann er es nicht bemerkt, und das kommt auch vor, kommt zu einer Eskalation. Also
Ja.
ein etwas weniger appetitliches Bild ist, man denke, es gibt einem jemand seinen eigenen Kaugummi unbemerkt in den Mund, schiebt ihn in den Mund hinein und man kaut auf einem fremden Kaugummi herum, ne, und denkt sich komisch, was ist da eigentlich los?
Davon, also ergänzen möchte ich schon sagen, also Menschen interpretieren ja die erlebte soziale Realität irgendwie immer ein Stück weit auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, ne, vor der eigenen Erfahrung und interpretiert auch demgemäß. Eine Übertragung ist aber was anderes. Also das ist wirklich der Verlust des Realitätsbezugs in dem Moment. Also wenn sozusagen etwas inszeniert wird, was mit der aktuellen Situation nicht mehr so viel zu tun hat. Also die Unterscheidung ist mir schon nochmal wichtig, weil wir natürlich alle durch die Gegend laufen und unsere eigenen Geschichten ja auch mit uns herumtragen und auch demgemäß interpretieren. Was du jetzt gerade beschrieben hast, auch mit dieser Klavieranalogie, ist, das ist ja dann die eigene Melodie, die man spielt. Also das, was wie ich, also die Wahrnehmung, die ich habe, wie ich weiß, wie ich reagiere und so weiter, das ist meine Melodie sozusagen, ja. Und wenn die abweicht, dann merke ich, hier ist irgendwas in dieser Situation. Jetzt ist mir noch ein anderes Beispiel eingefallen, und da würde ich gerne mit euch drüber reden, weil das ist ja immer so einfach, dann zu sagen, okay, hier gerät was aus dem Ruder, und wo gehört es jetzt hin? Ist es meins? Ist es deins? Ne? Wem gehört es in dieser Situation? Und es ist dann ja immer leichter, das sozusagen bei dem anderen zu verordnen. Also zu sagen, das ist jetzt eine Übertragung dieser anderen Person, mit der habe ich nichts zu tun. Und da bin ich so ein bisschen, ja, Moment, ne? Da müssen wir gucken. Also so zum Beispiel eine Situation, weiß ich nicht, eine Führungskraft sagt in einem Zweiergespräch, Mitarbeitergespräch der angestellten Person, die oft im Homeoffice ist, ich hätte das gerne, dass du öfter hier bist. Ich finde, du solltest öfter hier im Büro sein. Mir gefällt das nicht so gut, dass du so im Homeoffice so oft bist. Es gibt aber Gründe dafür, dass sie das so tut, ne? Und die gehen auseinander. Die Situation an sich hat sich nicht verändert, aber es wurde jetzt gesagt von der vorgesetzten Person, du sollst öfter vor Ort sein. Dann sehen die sich zufällig irgendwann tatsächlich vor Ort. Das ist einfach, das ist echt ein Ort, an dem nicht alle immer gleichzeitig im Büro sind, sondern viele machen Außendienste und so weiter. Und dann sehen die sich und die vorgesetzte Person sagt zu ihr, ach, schön, dass du auch mal da bist. Schön, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So. Und dann reagiert jetzt diese angestellte Person auf den Satz etwas empfindlicher oder sagt, ja, ne, schön auch dich zu sehen oder so etwas. Also es gibt eine gewisse Schärfe dann in dem Dialog. Jetzt ist es einfach für die Führungskraft zu sagen, hör, wieso regt die sich so auf? Ich habe doch nur gesagt, dass es schön ist, sie zu sehen. Das verstehe ich gar nicht. Aber mit dem Kontext der Geschichte gibt es ja einen ganz anderen, also gibt es ja schon einen Geschmack. Also dann ist es schon etwas, was mit der Beziehung beziehungsweise mit der Situation an sich auch was zu tun hat, was aber in diesem Moment gerade vielleicht der Führungskraft nicht bewusst ist. Also sie hat ja den Moment sozusagen mit hergestellt, kann aber auch dazu neigen zu sagen, hör, wieso, nee, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Das ist ja wirklich schön, dich jetzt zu sehen. Was soll ich denn dann sagen? Warum reagierst du denn jetzt so? Ich habe doch nur was ganz Nettes gesagt. Und an der Stelle denke ich, gut, da muss man vorsichtig sein.
Mit der Deutung jetzt als Berater, Ihr Mitarbeiter hat auf eine Vaterübertragung reagiert, wenn man es
Ganz genau.
Naja, Also ich unterscheide zwischen der personalen und der organisationalen Übertragung, ne? Das Reagieren auf den Vater wäre die personale Übertragung, aber Vorgesetzte sind auch organisationalen Übertragungen ausgesetzt. Das heißt, wenn Mitarbeiterinnen ein Problem mit der Organisation haben, ja, hat jemand gesagt, you can't kiss the system, ne? Dann agieren sie das bei den Vorgesetzten aus, und die unaufgelösten Probleme mit der Organisation, bekommen die Vorgesetzten umgehängt sozusagen. Und die Vorgesetzte fragt sich dann womöglich, bin ja zu der eh immer so zugewandt und geduldig und wieso bekämpft mich die schon wieder, ne?
Eine andere Interpretation wäre ja auch, die Vorgesetzte hat die Situation hergestellt, indem sie vorher ne, das sozusagen eine Erwartung geäußert hat,
Ja.
von der klar ist, dass diejenige das nicht erfüllen kann und das auch vielleicht gar nicht der Organisationskultur entspricht, aber diese Vorgesetzte möchte das unbedingt. Und dann wird, dann ist es ja eigentlich ein Konflikt zwischen den beiden, der mit Übertragung oder Gegenübertragung oder mit Projektion gar nichts zu tun hat, sondern etwas, was real in der Beziehung zwischen den beiden vorhanden ist.
Ja.
Du sprichst ja davon, Wolfgang, also Tina, vielleicht ist das ein bisschen auch, was in deine Richtung geht, dass du so einen Dreiklang auch in deiner Beratung hast, ja? Also, was sind Arbeitsaufgaben, was sind Arbeitsinhalte, was sind Strukturen und Rollen, ja? Und was sind
Ja.
nicht verdaute, unverarbeitete Gefühle? Und wann muss ich sozusagen was angucken und da auch als Berater vernünftig hinschauen? So habe ich dich gerade, Tina, verstanden. Weil das
Genau.
Streichen von
Also
Homeoffice ist ein Streichen vom Privileg, das darf mich wütend machen, ohne dass mich
genau, also
ärgern.
das ist der eine Teil, also vor allem wenn es nicht gestrichen wird, sondern das nur, ich hätte das gerne als Personenerwartung, ne? Dass es gar keine Organisationserwartung ist, per se. Und mir ging es eher darum, man muss hier vorsichtig sein, das nicht zu generalisieren auf jeden Affekt, der bei jemandem ausgelöst wird. Dann zu sagen, das ist jetzt hier eine Projektion oder eine Übertragung, das kann auch was mit der Situation zu tun haben, wenn ich selber nicht weiß, dass ich das bei einer anderen Person auslöse oder auslösen kann. Und das ist gerade, finde ich, bei Führungskräften wichtig, weil die ganz oft vergessen, dass sie eben im Machtgefüge höher sind und dass es immer Menschen geben wird, die sich dieses Machtgefüges wirklich auch sehr bewusst sind und dann eher zurückziehen und eben nicht auf dieser Personenebene, wenn wirklich etwas kritisch ist und die Person sich, die Führungskraft sich daneben benimmt, dann nicht reagieren, weil sie in dieser Machtbeziehung wissen, das steht mir jetzt hier nicht zu oder wenn ich das mache, könnte das Konsequenzen haben oder dann könnte ich, also ich habe vielleicht mit Sanktionen zu rechnen oder es hat Einwirkungen darauf, ne, was mir hier passiert, wie meine Zukunft hier aussieht und so weiter. Und die tun das dann eher nicht. Und das vergessen Führungskräfte, dass sie ja in so einem Konstrukt sozusagen sind. Und wenn dann jemand etwas sagt, dann sagen sie, hör, aber das passiert mir sonst nie. Also ich kriege sonst diese Rückmeldung nicht. Sie bringen das aber nicht in Zusammenhang mit ihrer Machtposition. Nicht jede untergebene Person traut sich, der Führungskraft zu sagen, du hast dich daneben benommen. Das machen die meisten nicht. Und die Personen, die es aber dann machen, die werden häufig von den Führungskräften isoliert betrachtet als Personen, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Und die alle anderen sagen ja nichts Negatives. Also kann es an mir nicht liegen. Also es gibt solche Tendenzen auch. Und da muss man, finde ich, vorsichtig sein.
Ja, noch zu den drei Ebenen, die du, Henning, angesprochen hast. Von mir aus gesehen, das erste ist also die Ebene der Arbeitsaufgaben, Arbeitsinhalte. Und ich beginne bewusst mit der, rekurriere da wieder auf Dion, der hat also von Arbeitsgruppen gesprochen, die einen klaren Primary Task haben, also eine wohl definierte Aufgabe, Hauptaufgabe, dazu sind wir da, zu was anderem sind wir nicht da. Und wenn das nicht klar ist, besteht die Gefahr, dass es zu erstgenannt Basic Assumptions kommt, also zu Grundhaltungen wie beispielsweise Fight, Flight. Ne? Wir sind von Gegnern umzingelt und da können wir uns entweder nur zurückziehen oder wir müssen die bekämpfen, dass wir nicht untergehen oder Dependency, Abhängigkeit, wir sind vernachlässigt arm und solange unsere Führungskraft nicht alles für uns macht und uns in jeder Hinsicht umsorgt, werden wir nicht arbeitsfähig. Ne? Das heißt, wenn also diese Aufgabenebene nicht klar ist, wird die Ebene der Arbeitsbeziehungen und der Emotionen belastet. Ne? Und das Dritte ist eben die Ebene der Strukturen und Rollen. Ist die Frage, sind die Strukturen und Rollen klar? Sind die funktional oder sind die unklar, dysfunktional? Dann führt das auch wiederum zu Konflikten, wobei es eine relativ hohe Neigung gibt, Konflikte, die es auf den Ebenen Aufgaben, Inhalte einerseits, Strukturen, Rollen andererseits gibt, zu persönlichen Konflikten zu machen. Und das ist auch eine Falle, in die man als Supervisor, Supervisorin nur allzu leicht hineinläuft, ne? Dass man versucht, die Dynamik im Team, die persönlichen Beziehungen zu bearbeiten und in Wirklichkeit herrscht da Verwirrung, was steht im Vordergrund, ne? Wie gehen wir mit Zielkonflikten um, oder ja, wir sind in einer Organisation, in der unklar ist, wer ist eigentlich für was zuständig oder zwei fühlen sich gemeinsam zuständig oder niemand fühlt sich zuständig. Ne? Und man muss damit leben, ne, dass einem als Supervisor Probleme angeboten werden auf einer Ebene, die zwar nicht unwichtig ist, wo aber in Wirklichkeit andere, die bei einer der beiden anderen Ebenen oder beide zu thematisieren sind. Ne? Da ist man auch wieder bei der Reverie, nämlich dabei, dass man, wenn einem ein Problem angeboten wird, man nicht sich darauf fokussiert, über dieses und nur dieses Problem nachzudenken, sondern sich auch innerlich sozusagen ein Stückchen zurücklehnt. Also, um da ein Bild zu gebrauchen, ne, nehmen wir an, eine Aufnahme, nehmen wir an, wir sitzen gemeinsam in einem Gespräch und das vor einer komplexen Umgebung, und da kann die Kamera einerseits eingestellt werden auf uns drei oder auf einen von uns, und das andere ist verschwommen oder die Kamera kann auch den Gesamtzusammenhang, die gesamte Umgebung eingestellt werden und wir sind verschwommen. Ne? Und so, glaube ich, muss man den Fokus jetzt nicht im Sinn auf Blickwinkel, sondern also die Brennweite, mit der man arbeitet, variieren und in bestimmten Phasen ganz genau hinhören. Was sagen mir die jetzt wie? Und in bestimmten Phasen immer noch zuhören, aber vor allem selbst einmal die Gedanken ein Stück schweifen lassen, so in Annäherung an den Begriff der Reverie.
Reverie hast du ja eben schon erklärt, die Fähigkeit, sich dann so einem, also Assoziation oder Träumen hast du es genannt, hinzugeben, ne, das zuzulassen, dass Bilder entstehen vor dem inneren Auge.
Ja.
Magst du mal beschreiben, Wolfgang, für unsere Zuhörenden ganz konkret, wie du das machst in der Beratung? Also wie das bei dir passiert? Ist das so mittlerweile so verinnerlicht, inkorporiert, dass das ein wesentlicher Teil von Beratung ist? Oder ist das sowas wie, okay, jetzt muss ich mich diesem Prozess widmen, ich höre mal auf, so angestrengt nachzudenken, was hier eigentlich los ist. Ich nehme mich mal kurz zurück und höre mal zu. Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
Also ich bringe zwei Beispiele. Das eine liegt schon etwas länger zurück, in jetzt 5 Jahre Covid-19, ne? Und in einer Spätphase der Pandemie, Tagesklinik in der Psychiatrie, wird ein Fall gebracht, dass ein Patient in der Tagesklinik ausgerastet ist, anscheinend alkoholisiert war und von dem Therapeuten weggeschickt wurde und der Therapeut sagt, wir brauchen da klare Regeln. Ne? Jetzt bin ich an sich, auch das meine auch juristische Sozialisation, so beeinflusst, durchaus bereit zu sagen, Regeln sind wichtig, aber ich habe das einmal in mir sozusagen schweben lassen und haben mir gedacht, naja, das Ja, was ich noch dazu sagen muss, und der Patient war so erregt, weil er am Wochenende zuvor in ein Gasthaus gehen wollte mit seiner Lebensgefährtin und die war nicht geimpft und wir hatten damals einen partiellen Lockdown, also nicht Geimpfte durften nicht in Gasthäuser. Keine sehr containende Regelung kann man einwerfen, das war eine andere Geschichte und ja, die mussten unverrichteter Dinge wieder gehen und der war sehr angefressen deswegen und hat das in der Klinik auch ausagiert. Und die haben mir gedacht, naja, der ist ja wohl selbst betroffen. Ne? Und der Patient hat den emotional getriggert ein Stück und habe das angesprochen. Und was Positives, der hat das nicht abgewehrt, sondern gesagt, ja, meine Lebensgefährtin und ich haben ein Kind und wissen nicht, wie wir mit dem Ganzen für Land kommen, mit diesen Corona-Bestimmungen und dass die Schule immer wieder zugesperrt ist und dann regt sich der auf, dass er nicht ins Wirtshaus gehen kann. Ne? Das war so das eine. Ne? Und das andere, was ich angesprochen habe, dass wenn der Patient ein Problem mit Regeln hat und der Therapeut sagt, jetzt müssen Sie einen Alkotest machen und das ist unsere Regel, dass dann der Patient seinerseits getriggert ist. Ne? Ja,
Und dann haben wir eine
also,
Eskalation. Dann eskaliert die Situation, ne?
naja, ne? Und das Team hat das aufgegriffen und es war auch die Frage, inwieweit man jemanden in so einem Zustand weggehen lassen kann. Und am Ende habe ich aber wieder eingebracht, dass nichtsdestoweniger Regeln wichtig sind. Also den Rahmen abstecken, indem man also die psychosoziale Arbeit und auch die psychische Dynamik stattfinden. Ne? Das ist so ein Beispiel. Ein
Danke,
zweites.
Wolfgang. Das ist ja durchaus in der Supervision. Du hast gerade gesagt, der Chefarzt, sagtest du, oder der Therapeut, so beschreibst du es, glaube ich, auch, war zum Glück bereit, seine eigene Situation persönlich zu reflektieren und damit auch bereit für deine Hypothese Schrägstrich Deutung.
Ja.
So, und da habe ich gedacht, das ist ja super, wenn das so funktioniert. So, ja, aber da lebe ich ja als Berater auch gefährlich mit, wenn ich so eine persönliche Deutung reingebe. Oder beziehungsweise habe ich gerade gedacht, ich muss auch ein bisschen Glück haben, dass da Leute sitzen, die das dann annehmen können.
Ja.
Ich glaube, der Teil, das ist so. Also Supervisoren sind ja nicht immer in der Lage, sich darauf einzulassen, auch auf diese Gefühlsebene einzulassen. Also das überlebe ich, ja, überlebe ich auch, aber erlebe ich immer häufiger. Dass es da auch eine gewisse Skepsis gibt, zumindest in der Jugendhilfe. Das mag in therapeutischen Einrichtungen nochmal anders sein, aber in der Jugendhilfe erlebe ich, dass es da in manchen Teams oder manchen Personen aus den Teams eher eine Skepsis auch gegenüber der Gefühlsarbeit gibt und die das oder sich da sehr schwer darauf einlassen können. Also wenn ich zum Beispiel in das ist ein klassisches Fallsupervisionssetting und ich mache dann immer eine runde Assoziation oder mit wem bin ich identifiziert. Also einfach auch, damit deutlich wird, aus welcher Perspektive spreche ich denn, wenn ich einen Redebeitrag zur Verfügung stelle? Also bei wem bin ich denn gefühlsmäßig angedockt? Das finde ich wichtig, dass sie sich das auch klar machen und dass es auch für die anderen sichtbar ist. Spreche ich jetzt aus der Rolle der Klientin oder des Falleinbringers oder ne, der Mutter oder ne, wem auch immer aus diesem Setting? Das finde ich wichtig und merke aber auch, dass das für manche wirklich eine richtig große Herausforderung ist, sich darauf einzulassen, sich das vorzustellen. Also man, ne, so dieses und das dann stößt es so ein bisschen an Grenzen. Auch das Fantasien entwickeln und Hypothesen entwickeln auf der Basis von Gefühlen stößt dann an Grenzen. Und na klar, ich kann das dann immer wieder so ein bisschen zurückholen, indem ich sage, natürlich sind das nur Hypothesen. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir irgendwie gefühlsmäßig Anschluss werden, dass wir uns das vorstellen können, dass wir uns reindenken, einfühlen. Das ist ja noch nicht das ist noch nicht das Ende, das ist nicht die Lösung und da hört es ja auch nicht auf. Ne? Natürlich muss es auch mit Fachwissen kombiniert werden. Also wir haben ja auch in der sozialen Arbeit Theorien, auf die man dann zurückgreift und wir wissen etwas über Zielgruppen und so weiter. Ne? Das muss natürlich auch dann in einem späteren Schritt mit reingeholt werden. Aber für viele ist es schwer, sich auf diesen Zwischenschritt einzulassen. Ich weiß nicht, wie
Ja.
es euch geht.
Naja, wenn ich so unter dem Motto hätte Ware, ne, versucht durchzuspielen, was hätte da sein können, wenn der gesagt hat, nein, und das ist auch Unsinn. Und mir ist es nur darum gegangen, dass bei uns die Alkoholmissbrauch nicht geduldet werden kann und wenn jemand alkoholisiert ist, dann können wir mit ihm nicht arbeiten. Ne? Ich meine, dann wäre, also entweder hätten sich dann andere Teammitglieder zu Wort gemeldet und eine andere Position gehabt, oder ich hätte eingeladen, andere Sichtweisen zu äußern. Ne? Das heißt, ich hätte den Konflikt durchaus ein Stück in die Supervision reingebracht, ne? Um den es da wahrscheinlich sowieso ein Stück geht. Ne? Und hätte aber dann an einem bestimmten Punkt versucht, es ein Stück zu integrieren, ne? Und zu sagen, dass sie in ihrer Arbeit eben die Balance finden müssen zwischen Struktur und Dynamik, und dass es gut ist, dass in dem Team beide Pole vertreten sind, und dass die Frage ist, wie kann man das in einen stimmigen Gesamtzusammenhang bringen und die Unterschiede im Team als Differenzen im Team, die Spannungen im Team als Energiequelle nutzen, so in etwa, ne?
Und das ist ja, Tina, was du ansprichst, ja auch, es ist ja auch eine Frage von emotionalen Kompetenzen im Team dann.
Emotionalen Kompetenzen, ja, naja, also weiß ich nicht, weil das heißt nicht, dass sie nicht emotional kompetent sind, sondern vielleicht, dass hier noch andere Dinge sind, die das jetzt gerade irgendwie verstellen oder zustellen, dass sie das jetzt gerade in diesem Moment oder in diesem Setting oder mit diesem Team oder mit der Führungskraft auch anwesend eben nicht können. Also das ist ja
Was
komplexer.
geht dahinter?
Also ich wäre, glaube ich, vorsichtig, das nur sozusagen auf die Fähigkeiten einer Person runterzubrechen. Da, nee, sondern wir sind ja immer noch im beruflichen Kontext und wie wir das auch schon in der Folge zu Angst besprochen haben, ne? Also auch in diesen gerade beruflichen Settings oder in Gruppen generell gibt es ja auch immer Angst. Also das ja, macht ja auch was mit einem. Und der andere Teil, es geht so schnell an die Fachlichkeit, ne? Also ich weiß ja gar nicht, wie sind die miteinander und was für eine Form von Konkurrenz pflegen die hier miteinander? Gibt es das oder wie stark ist das ausgeprägt, ne? Kann man auch was nicht können? Kann man zulassen, dass etwas schief geht? Also kann man diese Komplexität der Arbeitswelt zulassen oder hat man so eine Kultur von dann ist man gescheitert und wie ist Scheitern eigentlich besetzt? Ist das positiv oder negativ besetzt oder so, ne? Oder gibt es sowas wie, also gibt es schnelle Bewertungen, ne? Irgendwie, du hast das falsch gemacht oder hättest du mal so oder sowas, ne? Und das spielt ja auch alles noch mit rein, finde ich. Und kann dann hemmen, sich auf so etwas einzulassen, weil das ist ja auch unruhiges Fahrwasser. Das wird schnell sumpfig, ne? Das ist sehr schwierig auf der Gefühlsebene. Wenn man sich da so drauf einlässt, dann auch sicher zu bleiben.
Finde ich wichtig, dass du das ansprichst. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich kann ein total empathiefähiger Mensch sein, aber in der Situation, in dem Team, in der Einrichtung gibt es bestimmte Gründe, warum ich das in der Supervision nicht zeigen kann oder will. So, das finde ich ein guter Hinweis. Nun habe ich mich gefragt, wenn wir als BeraterInnen, SupervisorInnen nach dem Konzept, nach Bion auch arbeiten, Containing. Das bedeutet aber ja wiederum, wenn ich das richtig verstanden habe, das bedeutet ja wirklich die Fallsequenz, das Beratungsanliegen und auch die Supervisanten, ja, so wie du den Chefarzt, wirklich ja emotional bei mir ankommen zu lassen. Also ich muss mich ja wirklich ein Stück weit offen machen und bereit sein, all das zu fühlen, was da irgendwie in dem Raum ist, ja. Und das ist ja, wie du sagst, Tina, ist ja total komplex. Was ist Organisation? Was ist individuell? Was im Team? Was ist akut gerade Tagesform? Ja, ich habe mich gerade noch total mit dem Patienten gestritten und sitze jetzt hier in der Supervision. Und natürlich bin ich nicht voll da, aber ich spüre als Supervisor irgendeine Form von Ärger, ja, ist die unterdrückte Aggression im Raum. So, ja. Und das ist ja total komplex und total schwierig. Und
Und
ich.
übrigens bringen wir das ja auch mit rein, Henning. Also wir sind ja nicht frei
Auch noch.
davon, ne?
Genau. Das meine ich auch noch. Das wäre ja auch noch mal, wenn wir beim Thema Übertragung sind. Wir sind schnell bei den Übertragungen von den Supervisanten. Was mit unseren eigenen Übertragungen, mit unseren eigenen Projektionen und Verschiebungen und Tagesformen? Ja, also ich habe das schon auch mal, dass ich. dass ich denke, dass ich zu einer Supervision fahre und denke, boah, ich bin heute Morgen so kaputt und dann habe ich auch noch Schnupfen und bin fertig, kann ich denen heute sozusagen das geben, was die brauchen? Bin ich überhaupt sozusagen aufgrund meines körperlichen Zustandes in der Lage, psychisch dieses System zu leisten, contained, ja? Wie geht's euch da?
Also zum einen ist meine Erfahrung, wenn das Zirkuspferd dann in der Manege steht, ne, dann macht schon das, was tun soll. Ne. Also ich denke, also ich kenne das auch, ne, dass ich mir denke, was wird das heute wieder werden und so. Und wenn ich dann im Raum drinnen bin, dann ist das auch eine Energiequelle. Ne. Ich meine, das ist das eine. Das zweite ist, dass man sich sagt, es genügt gut genug zu sein. Ne? Auch etwas aus der Psychoanalyse ist good enough mothering oder auch fathering. Und dass man sich auch die Grenzen vor Augen führt, in denen man arbeitet. Ne? Also, weil darüber gesprochen ist, über Konflikte im Team, dass die Arbeit unterschiedlich gemacht wird. Ne? Also was ich mit Mitteln der Supervision nicht lösen kann, ist, wenn es da ein, zwei Mitarbeiterinnen gibt, die fachlich einfach schlicht ungeeignet sind, ne? Wo die Entscheidung, die anzustellen, eine Fehlentscheidung war und die eigentlich gekündigt gehören, da muss ich mal sagen, das Problem gehört mir nicht. Ne? Ja.
Das finde ich total entlastend gerade.
Ja.
Ja, also das sagt man sich ja zu selten. Also ich kenne das von mir, ja. Also ich sag mir das zu selten, auch diese Grenzen. Du beschreibst ja in deinem Artikel auch dieses, ich fahre nach Hause und denke, war ich gut genug? Habe ich genug reingegeben? Ja, und das kennt ja, glaube ich, auch jeder. Und da ein wenig sich die Grenzen klar zu machen und ja. Tina, du hast gerade auch wild genickt. Magst du laut nicken?
Ja, genau. Also das finde ich auch total entlastend, dieses das Problem gehört mir nicht. Also gerade wenn es dann um die Kompetenzen oder so einzelner geht, ne, oder Besetzungsfehlentscheidungen oder so, das kannst du ja in der Supervision nicht wegmachen oder ausgleichen. Das ist ja auch gar nicht der Auftrag. Also da müssen die halt andere Mittel dann nutzen. Trotzdem wirkt es sich natürlich auf das Setting aus. Und wenn die Personen dann Glück haben, haben die ein starkes Team und werden dann einsozialisiert und werden davon, also werden gehalten, getragen von dem Team, ne, in der Arbeit. Und machen es dann vielleicht auch gut genug. Und ich war jetzt gerade noch an einem Schritt davor, wo ich mich frage, haben wir alle Begriffe, die notwendig sind, mit denen wir hier so um uns schmeißen, auch gut genug präsentiert? Wir haben du hast das innere Objekt vorgestellt, wir haben über Übertragung gesprochen, wir reden aber auch über Projektion und wie sich Projektion von Übertragung unterscheidet, finde ich auch nochmal wichtig. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen.
Ich habe ja schon ein sozusagen Beispiel besonders starker Projektion gebracht, nämlich die projektive Identifizierung. Projektion per se bedeutet, dass jemand ein Problem, das er hat, das er in sich auch nicht bearbeiten, auffangen kann, dass er das einer anderen Person zuwirft. Ne? Also beispielsweise, wenn ein Team aggressiv gestimmt ist, ne, dass es ja, in einer Form dort sitzt, ne, dass es in mir aggressive Anteile stimuliert und ich negative Gefühle gegenüber dem Team habe. Ne, und da sind wir wieder beim Containern, bin ich in der Lage, das zu verdauen, bin ich in der Lage, da ein Lösungsbild zu entwerfen. Bin ich, das ist auch ein wichtiger Teil von Containing, in der Lage nachzudenken, also mir zu überlegen, wie formuliere ich das jetzt, welche Intervention setze ich, dass ich das, was auf mich geworfen wird, projizere heißt ja werfen, ne, im Lateinischen, dass ich das nicht einfach zurückschmeiße, sondern in einer eleganten Weise auf einem Silbertablett so überreiche, dass es genommen werden kann und zu Nachdenklichkeit stimuliert. Ne?
Also, wenn ich das kurz sagen darf, von Kai König, sein Buch zum Thema Übertragung. Und er spricht dann bei dem, was du gerade gesprochen hast, Wolfgang, Übertragung vom projektiven Typ. Also, er fasst das, also er sagt sozusagen diese Abwehrmechanismen von Projektion. Projektiver Identifizierung sind die Abwehrmechanismen, die sich in der Übertragungsbeziehung manifestieren. Und schlüsselt das sehr schön aus auf in dem Buch. Können wir vielleicht verlinken, Tina? Daran wird es
Können wir machen.
sehr schön
Aber
gehen.
ich glaube, vielleicht wäre es doch gut, wenn wir nochmal ein praktisches Beispiel finden, um Projektion auch nochmal deutlich zu machen.
Ich hätte ein ganz kurzes zur Projektion. Also ich bin in einer Weiterbildung als Weiterbildner und dort ist, ich weiß, das Thema weiß ich gar nicht mehr. Und da war eine Teilnehmerin, die dadurch aufgefallen ist, dass sie sehr viel und lange Redebeiträge hatte. Und wir hatten irgendwann einen Selbstreflexionsanteil und es ging darum, glaube ich, auch um Teamarbeit, so was mag ich an anderen nicht. Ja, und sie sagte ganz oben auf ihrer Liste stand, sie hasst es, wenn Leute zu lange reden und nicht auf den Punkt kommen. Also ja, das war so ein eindrucksvolles Beispiel für eine und hat dann Feedback sofort von einer anderen Teilnehmerin gekriegt, die so ein bisschen lächelte und sie sagt, warum lächelst du denn so? Ich sage, ja, soll ich es dir, ne, bin mir gerade unsicher, ob ich es dir sagen soll, ja, mach doch. Und sie sagte, ja, genauso sprichst du häufig. Du sprichst sehr lange, du kommst nicht auf den Punkt. Und das konnte sie gut nehmen, dann war ihr aber überhaupt nicht klar. Ja, also sie mochte, also sie sieht das, gibt ja von Goethe, glaube ich, den Spruch, ja. Also meine eigenen Untaten, glaube ich, sehe ich am besten in dem anderen. Projektive Identifizierung ist ja mal ein Schritt weiter. Das ist ja ein interaktioneller Abwehrmechanismus.
Naja, das heißt, jemand erspart sich sein Problem aufzulösen, zum Beispiel die Wut, die in ihm steckt, ne? Dass er beispielsweise den Supervisanten wütend macht. Und der Supervisant erfährt dann den Supervisor als wütend und sei es nur verhalten und beschäftigt sich mit der Wut des Supervisors anstelle sich mit seiner eigenen zu beschäftigen. Ne? Wenn der Supervisor seinen Job gut macht, ne, dann sagt er, eigentlich neige ich nicht dazu, in Supervision und Wut zu entwickeln, sondern nur in anderen Bezügen. Und warum bin ich da jetzt so wütend und was hat das mit der Situation und meinen Klienten zu tun? Und das ist zunächst ein innerer Vorgang, dass man den eigenen Ärger verdaut. Und nachdem man das verdaut hat, ist man auch in der Lage, dann Interventionen zu setzen, die Spannung ein Stück reduzieren.
Und Interventionen könnten dann sein, zum Beispiel das zu beschreiben, ohne da also ohne den Affekt auszuagieren, oder wie meinst du das? Also dieses
Ja,
zur Verfügung stellen von der Beobachtung, ne? Also
also kann man durchaus sagen, ja, ich habe jetzt in mir selbst ein Stück gespürt, wie es Ihnen geht. Ne?
Oder
Ich
könnte es sein, dass es Ihnen so
kann jetzt
geht? Ja.
nachvollziehen, dass Sie wütend sind, ne? Aber was müsste geschehen, damit sie, wenn ihre Wut jetzt auf 9 ist, sie auf 7,5 runtergeht, ne? Beispielsweise, ne?
Ah, interessant. Ich hatte das mal in einer Supervisionssitzung. Es kam zu einem heftigen Konflikt zwischen Leitung und Team mit auch heftigen Regressionen seitens der Leitung. Und in der zweiten Sitzung saß ich dann wieder in diesem Team und ich hatte diesen ganz starken Impuls, den Raum zu verlassen. Also habe ich selten so gespürt, ja. Also ich habe richtig fast gemerkt, wie meine Beine hochgehen wollten, um den Raum zu verlassen. Und das habe ich dann auch zur Verfügung gestellt und habe dann nochmal gesagt, wir hatten ja beim letzten Mal irgendwie einen ziemlich heftigen Konflikt hier, ja, also kann das sein, dass Sie am liebsten heute nicht hergekommen wären oder kann das sein, dass Sie hier nicht so gut sitzen und das war es dann auch, ja, also viele sind mit deutlichem Angst und Vorbehalten wieder in die Supervision gekommen, dass das wieder passiert ist. Ausagieren wäre ja gewesen, ich hätte meine Sachen gepackt und wäre rausgelaufen, ne?
Ja, mir fällt dazu ein Beispiel von voriger Woche ein. Ne? Da ist darum gegangen, dass zwei Mann und eine Frau einen massiven persönlichen Konflikt haben. Und der Vorgesetzte hat mich in den Raum gebracht. Und da waren drei Stühle aufgestellt. Und auf einem ist die Frau gesessen und der Mann ist im Eingangsbereich des Raumes, wo eine Sitzbank war, gesessen und beide haben in andere Richtungen geschaut. Ne? Und ich habe mir schon gedacht, na, was wird das werden? Und ich arbeite dann für sowas immer ganz gern so in Anlehnung an Rosenberg, dass ich sie dann auch frage, was ihre Gefühle und Bedürfnisse sind. Und frage einen und die andere horcht zu und kommentiert es dann und so. Und die haben sich auf das Setting nur bedingt einlassen können. haben immer wieder Vorwürfe aus der Vergangenheit gebracht und ich habe aber da die Emotionalität nicht direkt angesprochen. Ne? Ich habe immer nur angesprochen, ich verstehe, dass die Vergangenheit da so wichtig ist, aber können wir nicht auch ein Stück in Gegenwart und Zukunft schauen? Und zwischendurch habe ich mich gefragt, wo bin ich da eigentlich? Ne? Und welchen Auftrag habe ich da übernommen? Ne? Und rein dadurch, dass ich das sozusagen dem Stand gehalten habe, ne, und Ruhe ausgestrahlt habe, hat sich da was weiterentwickelt. Ne. Hat sogar die Frau gesagt, gegen Ende, wir zwei sehen uns ja ähnlich. Und dann haben wir einen nächsten Termin vereinbart und ich gehe raus und drehe mich aber dann, wie ich aus dem Raum schon draußen bin, noch einmal um. Ne. Darauf sagt der Mann, die brauchen nicht schauen, wir werden schon allein miteinander fertig.
Okay.
Ja, also dann bin ich wirklich guten Gewissens nach Hause geradelt. Ne? In Organisationen wird ja gern das Spiel gespielt, wer hat den längeren Atem. Ne? Und das wird teilweise auch in Supervisionsprozessen gespielt. Ne? Also Supervisorin sollte man jedenfalls das Hyperventilieren vermeiden. Auch wenn es einem vorgeführt wird und man dazu eingeladen wird. Ne?
Also wenn es wirklich so ist, dass da irgendetwas ist, entweder ist es ein Teamthema oder es sind einzelne Personen, die etwas mit sich herumtragen, oder es ist ein Strukturthema, dass also die Arbeit der Supervisanten innerhalb der Organisation, dass es da ein Passungsproblem gibt, ne? Also ich denke jetzt gerade an pädagogische Arbeit in Behörden oder so. Da kommt es immer wieder auch so zu inneren Passungsproblemen. Und das wird schon auch manchmal über Handlungsdialoge dann sichtbar gemacht in Supervisionen und je nach Persönlichkeitsstruktur von Einzelnen mehr oder eben weniger, ne? Manchmal dann eben, manchmal sind auch Klienten sehr anwesend, sage ich mal, ne? Durch eine Form von Inszenierung. Und dann wird es also für mich oft kompliziert. Also du hast es gerade so schön beschrieben, ne? Dann sozusagen, ne, dann dieses ruhig bleiben und gefasst bleiben und das nicht sozusagen mit ausagieren. Das kann ich in der Theorie auch total nachvollziehen. Da kann ich total mitgehen. Und ich glaube, nach außen mache ich das meistens auch. Aber mir fällt es manchmal tatsächlich innerlich schwer, weil da so viel dann passiert. Und das ist nicht immer sofort verstehbar, was das jetzt ist, was da passiert und an wen sich das richtet. Also ist es jetzt eine Inszenierung von Dynamiken, die mit dem Fall zu tun haben? Ist es also ist es ein Ausagieren, was ich von der Klientin oder des Klienten, der da vorgestellt wird. Sind es Inszenierungen von Strukturproblemen, die sich hier zeigen? Sind es Inszenierungen von Konflikten mit dem Vorgesetzten, der vielleicht anwesend ist oder nicht anwesend ist? Und diese Sortierung, ich muss sagen, das finde ich echt schwer. Also weil ich gleichzeitig ja auch damit beschäftigt bin, zu gucken, und was passiert jetzt auf meiner Emotionsebene, vor allem wenn ich das Objekt einer Projektion möglicherweise dann auch noch bin, ne? An die, ja, also das ist ja wirklich hochkomplex, was in solchen Situationen passiert.
Ja, also ich denke, man hat seine Einfälle und dann greift man halt zu dem Einfall, wo man meint, der sei der relativ beste. Und dann probiert man das aus. Ne? Also stellt die Hypothese, die man gebildet hat, auf die Probe und dann, was dann geschieht, hilft einem weiter. Ne? Und dann geht man es von einer anderen Seite her an. Probiert halt die andere Annahme, ne, dass es nicht an der Aufgabe, sondern doch an strukturellen Problemen liegt. Ne.
Also du würdest sozusagen vorschlagen, man probiert es wirklich hypothetisch aus und gibt es stellt das eine zur Verfügung und guckt, was machen die damit? Wenn die das dann nicht annehmen, dann probiert man die nächste Hypothese. Also das erfordert natürlich auch die Fähigkeit, dass ich in der Lage bin, das in dem Moment so zu strukturieren und auch auf den Ebenen zu kategorisieren. Also das könnte das sein, das könnte das sein, das könnte das sein. Manchmal ist es für mich noch ein bisschen vermischt und klärt sich erst im Nachhinein. Das könnte das gewesen sein oder so, oder in dann Balint-Gruppe oder ne, Intervision oder so, wenn ich dann selber darüber spreche. Nicht immer in dem Moment. Und wir haben ja zeitgleich auch noch einen Auftrag. Ja, wenn ich da sitze mit dem Auftrag Fallsupervision und es gibt eine falleinbringende Person, die etwas vorstellt, die möchte ja mit etwas rausgehen. Also ich kann nicht auf jede Inszenierung eingehen, die sich da zeigt. Ich kann gucken, wie kann ich es nutzen, wie kann ich zur Verfügung stellen. Manchmal entwickeln sich Dynamiken, Die finde ich wirklich herausfordernd, muss ich wirklich sagen.
Ich habe dazu
Ja.
zwei Gedanken, Tina. Also einmal finde ich wichtig, was du gesagt hast, viel passiert ja dazwischen, ne? Und es muss ja nicht immer alles, also in der Pädagogik sagt man ja, Pädagogik entscheidet sich on the long run und nicht immer im Hier und Jetzt. Das würde man ja für dich für Beratungsprozesse auch so, für mich zumindest, in Anspruch nehmen. Und das, den anderen Punkt, jetzt finde ich total wichtig, den du angesprochen hast. Also wann sozusagen muss ich auch meine Struktur im Kopf verlassen, weil ich mich einem anderen hingeben muss? Wann muss ich aber auch sagen, okay, das ist jetzt nicht dran, sondern wir arbeiten jetzt an der Sache weiter? Finde ich auch hochkomplex.
Naja, vor allem, weil es dann ja auch sein kann, dass mögliche Affekte einer Person, vor allem wenn das öfter mal vorkommt, gar nicht so sehr viel, das kann ja immer auch sein, ne? Nicht mit dem Team, nicht mit den Klienten zu tun haben, sondern tatsächlich mit der Persönlichkeitsstruktur dieser
Genau.
Person. Und dann bist du ja vor eine andere Herausforderung gestellt. Dann geht es vielleicht darum, das zu begrenzen, damit eine Fallarbeit überhaupt möglich wird, dass man überhaupt weiterkommt oder so. Und ich finde es schon, also das ist schon herausfordernd und komplex und das ist so schwer. Und gleichzeitig entlastet mich das, was du eben gesagt hast dazu, Wolfgang. Es gibt nicht ein richtig oder falsch. Man kann ja eigentlich nur ausprobieren. Du kannst nur schauen, was klappt hier und wo sind die anschlussfähig.
Ja. Wobei ich glaube, es ist bei Fallsupervision leichter als bei Teamsupervision. Bei Fallsupervision ist die Hauptklientin sozusagen die Fallbringerin. Und da ist meine Zielsetzung, dass die am Ende der Session ein Stück mehr Orientierung und Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hat. Und wenn sich zeigt, da spielt noch dies oder jenes hinein, dann muss man das durchaus abschichten. Und sagen, jetzt haben wir den Fall im Fokus und diese Aspekte sind wichtig. Und wenn wir den Fall abgeschlossen haben, schauen wir uns das an, diesmal oder beim nächsten Mal. Ne?
Ja, da bin ich total mit einverstanden. So würde ich es auch immer machen. Ne? Außer es zeigt sich, die Fallbearbeitung ist absolut unmöglich, weil irgendetwas anderes so eine große Störung darstellt. Ja.
Ja, und dann kann es auch zielführend sein, dass man mit einer Methode arbeitet, wo der Rahmen sehr weit aufgemacht wird. Ne? Also ich arbeite ganz gern auch mit Anwendungen der wertschätzenden Befragung. Ne? Also worauf seid ihr stolz persönlich? Was gefällt euch an eurem Arbeitsplatz? Warum geht es ja gern in die Arbeit? Was waren Highlights der letzten Zeit? Ne? Und also Beispiel zu bringen, ich habe das Ende des Jahres auf einer Intensivstation gemacht. Ne? Und einerseits hat sich gezeigt, dass da die Konflikte zwischen Ärzten und Pflegepersonal, die Thema waren, zu relativieren waren, weil sie auch von kritischen Situationen gesprochen haben, wo beide, ohne an ihre spezifische Aufgabe zu denken, das Problem gemeinsam gemanagt hat. Andererseits haben sie geschildert, wie sehr sie in die Technik eingespannt sind. Und wie sehr sie da fast wie ein Fließbandarbeiter ihre SOPs haben und die Technik bedienen müssen. Ne? Und dann ist mir plötzlich auch was klar geworden, was mich beschäftigt hat, nämlich dass zwei Sitzungen vorher, die ganze Sitzung über Materialvergeudung gesprochen haben und dass da unterschiedliche Stile gibt, mit den Materialien umzugehen und Ordnung zu halten oder nicht und was da verschwendet wird, kann man natürlich deuten, das war eine Abwehr dessen, worum es da geht, also Grenze zwischen Tod und Leben. Ne? Und für mich ist aber, wie die das dann bei der wertschätzenden Befragung gebracht haben, was ja eigentlich gar nicht die Fragestellung war, dieses Ausgeliefertsein der Technik, ne? Dass für sie der individuelle Umgang mit Material sozusagen eine Spielwiese ist, wo sie ihre eigene Individualität ein Stückchen ausleben konnten. Ne?
Von der wertschätzenden Befragung, Wolfgang, ich finde noch einen Aspekt wichtig im Umgang mit dem Konzept, und das ist der mit ausgelöstem Ärger in der Supervision. Du bringst in der letzten Fallgeschichte in der Zeitschrift. Das ist der Fall mit den mit den Konflikten zwischen Betriebsrat, glaube ich, und anderen Mitarbeitenden.
Geschäftsführung, ne?
Genau,
Betriebsrat,
genau.
Geschäftsführung, ja.
Könntest du das nochmal reinbringen für uns und für unsere Zuhörenden, weil ich das sehr exemplarisch für den Umgang mit dem eigenen Ärger
Ja. Naja, es war schon das zweite Mal, also ich habe schon einmal in einem Jahr gearbeitet, mit Workshop, Geschäftsführung und Betriebsrat in einer ziemlich großen Organisation, die nicht nur, aber auch soziale Dienstleistungen erbringt und wo auch so ein gewisser Kulturkonflikt zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung war. Das Ganze war auch im politiknahen Bereich angesiedelt. Und ich habe dann nach einer, im Jahr darauf, nach einem ersten Workshop, wo es darum gegangen ist, so die Atmosphäre der Zusammenarbeit zu thematisieren und auch ein Stück weiterzukommen, den Auftrag gehabt, in einer zweiten Sitzung zu moderieren, dass ein Arbeitsprogramm erstellt wird, also welche Themen in welcher Reihenfolge, in welcher Weise Geschäftsführung und Betriebsrat miteinander besprechen. Ich habe vorweg ersucht, dass beide Seiten ihre Themen auf Moderationskarten schreiben und sich überlegen, so in Anlehnung an diese Eisenhower-Matrix, Dringlichkeit hoch, niedrig, Wichtigkeit hoch, niedrig. Ja, bin dann hingekommen, es hat sich herausgestellt, die Geschäftsführung war wohl vorbereitet, Betriebsrat hat gesagt, haben wir noch nicht gemacht, wir brauchen eine halbe Stunde, waren sogar ein paar Minuten länger. Die Geschäftsführung, also es waren nicht nur die Geschäftsführer, sondern auch die zweite Führungsebene, waren ein Stück gereizt. Ich war zunächst locker und war dann auch ein Stück verstimmt und ratlos, wie die Betriebsräte ihre Karten alle oben rechts, also hohe Wichtigkeit, hohe Dringlichkeit, hingeknallt haben. So, also mit meinem Moderationskonzept kann ich mich brausen gehen. Ne? Und das gemacht, was man dann immer machen sollte, wenn man sich ratlos fühlt, eine Pause eingelegt, ne? Und stehe dann dort und plötzlich habe ich den Einfall, man könnte es ganz anders sortieren, nämlich einerseits, was sind Quick Wins, also Themen, wo man sehr rasch eine Entscheidung treffen kann und wo man auch die Erfahrung macht, dass man gemeinsam was weiterbringt, sozialpartnerschaftlich. Das zweite, so die klassischen sozialpartnerschaftlichen Themen wie Fragen Einstufung von Mitarbeitern und dergleichen mehr. Und das dritte, komplexe Fragestellungen, die projekthaftes Arbeiten erfordern, wie zum Beispiel ein neues Arbeitszeitmodell, ne? Und das haben wir dann gemacht, und das hat ziemlich gut funktioniert. Also wir haben die Karten neu sortiert und haben sogar bezüglich Quick Wins zwei Punkte erledigt. Ne? Ja, ich habe dann gesagt am Schluss, naja, das hat mich ziemlich gestresst und der Geschäftsführer hat gesagt, naja, angemerkt hat man es ihnen nicht. Ne? Ich habe dann noch das Ganze abfotografiert fürs Flipchart-Protokoll, bin nach Hause geradelt, bin da auch ein Stück runtergekommen. Also es war ja gemerkt, also ich muss da auch wirklich was wegstrampeln. Und zu Hause habe ich dann festgestellt, wo ist mein Handy? Ich habe das Handy nicht. Ne? Habe ich das beim Fahrradfahren verloren und so. Und das ist ja, glaube ich, mittlerweile eine der tiefen Urängste, man verliert sein Handy. Ne? Also eigentlich eine Befürchtung, aber ich glaube, es ist schon tiefer gehend heutzutage. Ja, und ruft dann an, ne? Wobei dort, wo das stattgefunden hat, waren die nicht mehr und in der Zentrale waren es auch noch nicht, aber rufen mich dann an, also ja, sie haben das Handy. Ne? Und meine Interpretation war, ne, ich habe das nicht wirklich gut emotional verdaut. Ne? Ich war so damit beschäftigt, wie entsteht da ein Ergebnis, mit dem die weiterarbeiten können. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich meinen Auftrag verpfuscht, weil dann sind die noch mehr auseinander als vorher. Und Geschäftsführung sagt, ja, wir sind nicht arbeitsfähig mit dem Betriebsrat. Ne? Und das war notwendig, denn auf dieser konkreten Sachebene das Problem zu lösen. Und das hat man auch gemerkt, dass das emotional dort zu einer gewissen Entspannung geführt hat. Und ich war so, indem ich muss jetzt cool wirken, ne, dass ich mich mit dem, wie es in mir drinnen ausschaut, nicht auseinandergesetzt habe.
Was ja genau das, worüber wir gesprochen haben. Ich habe das gelesen und ich kenne solche Situationen. Ja, man steht dort, man hat darum gebeten, dass es vorbereitet ist und dann gibt es Leute, die haben es nicht vorbereitet. Ja, und man denkt, oder ich denke, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Ja, also und dann neben dem, woran könnte es liegen, tiefer zu ergründen. Also kann man ja, also habe ich auch gedacht und das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, können Sie sich vorstellen, dass mich das jetzt ärgert, dass das nicht vorbereitet ist. So, ja, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber auch dadurch zeigt ja sozusagen eine Konfliktpartei irgendwie so ein bisschen auf der Realebene möglicherweise, was los ist in der Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Und dennoch ist es ja genau die Grenze, über die wir gesprochen haben. Okay, jetzt ist aber mein Ärger nicht dran. Die müssen sachlich daran arbeiten, wie es vorangeht. Und das gehört zu meiner professionellen Rolle als Supervisor dazu. Sei es drum, dass ich dann mein Handy verliere. So, wenn ich es jetzt ganz platt gesagt habe. Und trotzdem gefragt, wohin mit dem ganzen großen lauten Ärger in mir? Muss der
Ja,
nicht
ich
doch
denke mal,
da
das
bleiben?
ist auch eine Frage des Klientensystems und Kontexts, wo ich da den Hebel ansetze. Ne? Also, wenn es da innerhalb eines Teams oder einer Organisationseinheit darum geht, dass man was vorbereitet und manche machen das, andere nicht, ne? Dann kann man da durchaus auch die Emotionalität bearbeiten und die Unterschiede. Ob es da kulturelle Unterschiede gibt in der Professionalisierung, wie auch immer. Ne? Jetzt ist es aber so, im Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ne, geht es ja letzten Endes um eine Macht, um ein Powerplay. Ne? Und in dem Powerplay, das jetzt so auf eine emotionale, persönliche Ebene zu heben, da muss man sehr vorsichtig sein, ne? Sondern man muss eher darauf setzen, wann die Erfahrung machen, wir können gemeinsam was vereinbaren und wir können gemeinsam kreative Lösungen finden und bei einem Konflikt findet man zumindest einen Kompromiss. Dann kann man darauf setzen, dass die, deren emotionalen Erwartungen aneinander ja mäßig sind, ne, miteinander auch einen einigermaßen entspannten Umgang haben. Ne. Aber das Ziel ist ja nicht, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter wechselseitig in ihre Abendgebete einschließen. Ne. Was innerhalb eines Teams also zumindest fallweise doch ein Stückchen der Fall sein sollte.
Aber gleichzeitig auch, dass die noch weiter miteinander sprechen können. Und ich glaube, wenn man diesem
Ja.
Ärger, also das Bedürfnis kann ich verstehen, ne, vor allem wenn man selber Ärger spürt, aber wenn man den dann so präsent, also oder so fokussiert, so in die Mitte stellt, also wie kommt man davon wieder weg, ne? So dass dann wieder Verständigung geht. Und genau. Und gleichzeitig habe ich gedacht, interessant, die Reaktion, also dann erstmal nur Ärger zu verspüren. Ich hätte es also meistens, nicht immer, meistens die erste Reaktion, ha, interessant. Also weißt du, was zeigen sie mir jetzt damit? Was bedeutet das jetzt? Und ich habe gerade auch, als du gesagt hast, Powerplay, habe ich gedacht, ja, und wie ohnmächtig fühlen die sich vielleicht oft, ne? Und ist das jetzt der Rahmen, dem Supervisor auch zu zeigen? So, und wir haben jetzt hier so eine kleine Rebellion, ne? Wir zeigen damit jetzt, was unsere Rolle im Unternehmen ist. Wir können das anders machen und wir sind unabhängig von diesen Machtstrukturen. Das sind sie natürlich nicht, aber ne, es ist so eine Demonstration von, habe ich gedacht. Finde ich ganz spannend. Finde ich ganz
Also
spannend.
was ich daran interessant finde, ist, also wenn ich mit dem Konzept, also Container contained arbeite, also für mich selbst in der Selbstreflexion, ja, also welche Gefühle kann ich gut verdauen und verbalisieren und zur Verfügung stellen und welche nicht? So, und da wäre für mich selbst die Frage, ne, also ich habe sie dir auch am Anfang gestellt, Tina, wie gut bin ich darin, mit Ärger in mir umzugehen und den auch zur Verfügung zu stellen? Weil das Konzept bedeutet ja auch, Wenn ich was zur Verfügung stelle, ja im Allgemeinen in vorverdauter Form sämtliche emotionalen Belange und nicht nur die Angst, nicht nur die Hilflosigkeit.
Ja,
Und das
nein.
hilft den Supervisanten auch Wut, Aggression und Hass.
Aber wenn es verdaut ist, und das ist ja genau die Frage, also wie du es gerade geschildert hast, klang es nicht so, dass es verdaut ist, sondern nur weitergegeben, weitergereicht. Und das ist ja nicht Containing, sondern also die Frage wäre ja, warum macht mich das jetzt wütend? Und ist es etwas, was mich immer wütend macht, wenn jemand meine Struktur sprengt oder meine Vorstellung davon, wie das jetzt hier zu laufen hat, wenn das nicht funktioniert, bringt mich das aus dem Konzept? Ist das etwas, was mich in anderen Situationen auch wütend macht, wenn das so nicht läuft? Also ist es eine Verunsicherung in mir, dass das dann Wut auslöst. Also
Bei
das sind
dir.
ja, ne,
Die
das sind ja
Frage
die
ist aber,
erstmal die Prozesse.
stell ich mir das bei anderen Gefühlen auch so? Das meine ich damit.
Ja, genau.
Stelle ich das sozusagen, wenn ich Angst, Hilflosigkeit als Supervisor verspüre, stelle ich mir dann dieselben Fragen oder
Ja,
kommt
klar.
schneller als Ärger so, ja? Und das finde ich sozusagen wichtig in der Selbstreflexion, weil ich schon den Eindruck habe, dass der Umgang mit Aggression und Ärger und Wut auf Klienten nochmal ein besonderer ist in unserer kulturellen Praxis.
Also ich würde sagen, und das mag falsch sein, korrigiert mich, dass dieses reine Einfühlen und Mitfühlen und Fühlen der Gefühle von unseren Supervisanten in Bezug auf was auch immer, ne, und dass das erstmal ja auch unsere Gefühle dann triggert, ne, was weiß ich, Ärger oder Hilflosigkeit oder so, ne, weil man sich dann reinfühlt im Sinne von dem geht es gerade so in Bezug auf den Klienten, weil das kann ich nachvollziehen. So, aber das ist dann ja nicht wirklich mein Gefühl. Also das, ich würde sagen, das ist ja noch nicht, das ist erstmal nur empathisch sein und mehr noch nicht. Und so, und das ist der
Habe ich
Teil. Und das
kognitiv
kann
nicht
ich.
verstanden, Tina. Das habe ich,
Bitte?
ko hab ich kognitiv gerade nicht verstanden.
Mhm. Also, wenn ich mir vorstellen kann, wie sich jemand anderes fühlt. Also meine Supervisantin in Bezug auf ihre Klientin fühlt, dann ist das Empathie, Mitgefühl. Ich kann mir das vorstellen. Das findet Resonanz bei mir im Sinne von, ich bin an das Gefühl emotional anschlussfähig. Ich kann das nachvollziehen, dass sie sich so fühlt. Das ist aber ja noch nicht containing, sondern das ist erstmal ja nur Empathie. So. Und ne? Der nächste Schritt ist aber, es ist ein Gefühl da, was ausagiert wird, zum Beispiel, auf welche Art auch immer. Es muss ja nicht immer explosiv sein. Es kann ja auch ein zurückgehaltener Ärger sein, den ich aber trotzdem spüre. Und deren Verhalten löst etwas bei mir aus. Und es ist noch nicht so klar, das bezieht sich jetzt auf die Klientin, das bezieht sich jetzt auf die Situation oder so. Das ist erstmal das rohe Gefühl. Und das macht aber auch etwas mit mir. So. Und dann muss ich ja sortieren. Was ist das jetzt? Ist es jetzt mein Gefühl oder ist es deren Gefühl? Und das habe ich als Verdauungsprozess verstanden. Also dieses Überlegen von, Moment mal, wieso geht's mir denn jetzt eigentlich gerade so? Ne? Also ich spüre erstmal mein Gefühl, ich spüre etwas. Und dieser Prozess des Überlegens und Reflektierens, was ist es, wo gehört es hin, wodurch wird es ausgelöst? Das ist dieses des Verdauens. Also wo ich sortiere, wem gehört das Gefühl?
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, wobei das nicht nur eine emotionale, gefühlsmäßige Sache ist, sondern auch eine Form des Nachdenkens, ne? Also es geht auch um die Frage, welche Gefühle werden da nicht angesprochen? Was spüre ich zunächst nicht, aber spielen wohl eine Rolle, ne? Also was ja durchaus häufig der Fall ist, dass Gefühle der Hilflosigkeit angesprochen werden und auch der Niedergeschlagenheit. Und in Wirklichkeit ist eine ganz schöne Aggression im Spiel, die aber dort nicht zugelassen werden darf. Ne? Und die ich in einem ersten Schritt in mir auch nicht spüre. Ne? Und dann erst, wenn ich dann drüber nachdenke, wird mir klar, naja, da gibt es einen nicht artikulierten Wut, einen Ärger. Ne?
Kann man das auch gemeinsam mit der, habe ich jetzt gerade gedacht, das geht ja auch, ne? Also, dass ich sozusagen also das Gefühl, wie du sagst, Tina, in mir spüre, ne? Ich verstehe das als Nachricht an mich erstmal. Und ich kann das dann ja auch, wenn ich glaube vielleicht, dass das Team, die Gruppe dafür bereit ist, das zur Verfügung zu stellen, also können wir mal gucken, also das kommt jetzt gerade in mir auf, das Gefühl, ich weiß noch gar nicht, warum das so ist. Haben Sie eine Idee? Also quasi die Gruppe mit in das Container-Contain-Prinzip mit einzubeziehen.
Aber dann ist es ja noch nicht verdaut. Also weiß ich nicht. Also
Das
wenn
meine ich ja
du.
damit, die Gruppe als Verdauungsraum mitzubenutzen.
Ja,
Bei Feinden und Wissen
mitzubenutzen und
auch.
zum anderen Seite auch zu stimulieren. Ne? Also, ich habe das jetzt auf mich wirken lassen und kann das gut nachempfinden, was Sie da gesagt haben, wie es Ihnen geht. Aber wenn ich noch ein Stückchen mehr in mich hineinhorche und mich in Ihre Situation verliebe, spüre ich da schon noch ein Stück Ärger aufkeimen. Also, ich formuliere das bewusst sehr vorsichtig. Niedrig dosiert und wie ist das eigentlich bei Ihnen, ne? Ja, und dann schaue ich halt, was ist, ne?
Aber wenn man massive, starke Wörter benutzt, also ein bisschen Ärger ist ja milde, da kann man sich auch leichter von distanzieren oder kann man auch leichter zulassen. Also wenn ich sage, ich spüre Wut, also Wut ist sowas Massives, also auch in der Bildsprache, so, und dann weiß ich nicht, wie gut kann es dann genommen werden. Und ich würde mich dann auch fragen, also wenn ich das Bedürfnis hätte, das so auszudrücken, würde ich mich schon fragen, bin ich noch zu wütend, das zu sagen?
Ja. Nein, ich habe gerade so kurz nachgedacht, das Wort Wut verwende ich sehr, sehr selten.
Das ist schon ein mächtiges Wort, ne? Also das ist schon sehr massiv so, ne? Und
Stürmisch,
wenn,
sehr, sehr, sehr,
bitte?
sehr stürmisch das Wort.
Ja, und noch zu roh irgendwie, ne? Also ist es dann verdaulich, würde ich mich, weiß ich nicht. Also Wut zu übernehmen, die mir jemand anbietet, da muss ich schon richtig, richtig wütend sein, um das zu akzeptieren.
Ja.
Ja. Okay, angesichts der Zeit, wir sprechen schon eine ganze Zeit über Halten, Aushalten und den Umgang mit Gefühlen und Denken in der Supervision. Wolfgang, wie gehst du raus? Was nimmst du mit von heute?
Also ich nehme mit, dass wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, dass wir uns benutzen lassen müssen und das auch zu akzeptieren haben, dass wir emotionalen Zumutungen ausgesetzt sind, die wir ja dadurch, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen und das in einer anschlussfähigen Form zurückspielen, dass unser Klientensystem ein Stück weiterbringen können und dass wir auf uns aufpassen müssen, das, was wir nicht verarbeitet haben, weil wir ja, ich sag's einmal so, das Wohlergehen des Klientensystems vor allem und die Leistungsfähigkeit des Klientensystems vor Augen haben, dass wir uns mit dem dann noch beschäftigen. Das kann sein in Einsamkeit zum Beispiel beim Nachhausradeln, aber natürlich in Formen kollegialer Beratung, eigener Supervision und dergleichen mehr.
Also da verstehe ich so eigene Intervision, kollegiale Beratung auch als eigenen Entgiftungsraum, ja, für die Sachen, die ich nicht bei den Supervisorinnen lassen kann.
Ja.
Okay.
Ja.
Tina, und du?
Also das würde ich unterstreichen, was du jetzt zum Ende gesagt hast, wie wichtig das ist. Also dann einen Ort zu haben für das eigene und das auch das, ja, das Sortieren und nochmal auseinanderklamüsern, was war denn da jetzt eigentlich los? Und also was ich nochmal so mitnehme, ist heute wirklich so eine Bereitschaft zu scheitern, ist, glaube ich, Voraussetzung dafür, dass man was probiert. Also, dass man Hypothesen bilden kann. Also, dass man von Anfang an weiß, es ist möglich, dass ich daneben liege. Also, so eine Gewissheit, dass das auch vorkommt und so mitzunehmen. Also, das macht es einem vielleicht leichter, sich auf sowas Exploratives dann noch einzulassen und die Hypothesen dann so ohne Nachdruck, sage ich mal, in den Raum zu werfen, so nach dem Motto, ja, das könnte sein, muss aber nicht, und dann probieren wir weiter. Also das, glaube ich, braucht so eine Bereitschaft, auch daneben zu liegen und zu scheitern, dass man Unrecht hat, dass man daneben liegt. Ja, genau, das ist, glaube ich, wichtig, um überhaupt containen zu können, weil sonst, also wenn ich Recht haben will, wird es mir nicht gelingen.
Also in mir löst es aus, ich muss schauen, dass ich sozusagen einen guten Stand habe, ne? Breit dastehe und von daher mich in Schwingung versetzen lasse, berührbar bin gegenüber Impulsen, Anstößen anderer und das dann auspendle und dadurch die Sicherheit vermitteln kann, um die es gerade in der psychosozialen Arbeit auch geht.
Ich habe mir aufgeschrieben, also was ich mitnehme, also einmal die Kreativität, die in diesem Prozess liegt, gleichzeitig diese Anstrengung, ja, also wenn ich mich selbst vergifte und das noch nicht verstehe und wie viel Arbeit das auch im Nachhinein und zwischendurch ist. Dann, Tina, was du gesagt hast, fand ich noch ganz wichtig. Also, dass ich die Rollen und Arbeitsstrukturen sozusagen mit in das Containing-Konzept mit eindenke und mit einbeziehe in meine Rolle als Supervisor. Jetzt beispielsweise im Vergleich zu eines Therapeuten. Ja, aber dass ich das sozusagen, was dort in mir passiert, ich das auch im Spiegel der Organisation lesen muss. Und bin jetzt innerlich noch mit der sozusagen mit der Arbeitsgesundheit noch beschäftigt, ja? Also mit dem eigenen Entgiftungsraum. Aber das ist ja eh ein fortwährender Prozess. Lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an
Ja,
alle.
danke euch.
Gerne, gerne. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wir sind nach der Folge wie immer auf unseren gängigen Kanälen erreichbar. Wenn ihr diese Folge hört, müsste ich mittlerweile auch bei LinkedIn sein. Auch da gerne Rückmeldungen, positiv wie kritisch zu unseren Folgen. Wir sind dankbar für jede und jedwede Anregung. Und wir sagen, Tina, du wolltest noch was sagen gerade?
Ich wollte sagen, also gerade bei LinkedIn finde ich es immer ganz schön. Es gab jetzt das ein oder andere Mal, dass da auch dann noch weiterführende Literaturtipps geteilt wurden. Gerne mehr davon. Das finde ich super hilfreich. Das ist für uns spannend. Das ist auch für alle, die das dann lesen, spannend. Also das gerne mehr davon.
Okay, dann bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.